Kinder, darf ich euch mal ein wenig ansprechen? Können wir uns ein bisschen unterhalten? Ja? Wo seid ihr geboren? Wo bist du geboren? Hier in Deutschland? Nein, der Junge da. Du bist in Deutschland geboren? Wer von euch unter 12 und unter, ist nicht in Deutschland geboren? Ihr seid alle in Deutschland geboren? Du auch? Ja. Wo sind deine Eltern geboren? In welchem Land? Weiß nicht. In Kasachstan. Danke. Und deine? Frag mal, wenn du nach Hause kommst, ja? Wie das Land heißt. Ja. Und ihr Mädchen? Wo sind eure Eltern geboren? Irgendjemand? Na? Wie bitte? Ihr wisst es nicht? Wo sind die Eltern dieser Mädchen? Wo seid ihr geboren? Die Eltern dürfen mal antworten. Kasachstan. Russland, Sibirien, wie viel? 13.000? Ja. Wisst ihr, was ein Kontinent ist? Weißt du, was ein Kontinent ist? Ja. Das ist ein großes Stück Land, in dem viele Länder sind, ja. In welchem Kontinent ist Russland? Wie? Asien? Ganz Russland? Russland ist das eine Land, das in zwei Kontinenten liegt, ja? Ein Teil davon in Europa und ein Teil in Asien. Und wenn jemand im Ural geboren wurde, in welchem Kontinent wurde er geboren? Aha. Europa. Und wenn er in Kasachstan geboren war, wo wurde er dann geboren, auf welchem Kontinent? Weißt du das? Asien. Gut. Wer von euch war schon einmal in Israel? Die Kinder nicht, nein, die Eltern schon, einige, ja. Auf welchem Kontinent liegt Israel? Ist das in Europa? Nicht? In welchem Kontinent? Afrika? Nicht weit weg? Die Antwort wollen wir behalten. Weiß jemand, auf welchem Kontinent Israel liegt? Wie? Asien, ja. Warum hat er Afrika gesagt? Er hat wahrscheinlich schon einen Blick in seine Bibel getan, wo die Karten sind. Israel liegt nämlich nicht weit weg von Afrika. Und das fällt auf. Israel liegt nämlich ganz an der Grenze zwischen Asien und Afrika. Es liegt zwar noch in Asien, aber es grenzt gerade an Afrika. An welchen Kontinent grenzt Israel praktisch noch? Nicht ganz vielleicht, aber fast. Europa. Israel ist ein Land, das gleichsam versteckt ist zwischen drei Kontinenten. Asien, Afrika und Europa. Das sind drei große Kontinente, auf denen sehr viele Menschen wohnen. Nordamerika und Südamerika sind gleichsam eine Verlängerung von Afrika und Europa. Das wissen die Wissenschaftler heute, auch geografisch. Offenbar waren die Kontinente einmal zusammengelegt und dann sind sie auseinandergedriftet. Wenn man zum Beispiel so und so viele Meter unter dem Meeresspiegel Forschungen anstellt an der Westküste von Afrika und der Westküste von Europa und an der Ostküste von Südamerika und an der Ostküste von Nordamerika, dann lassen sich die zwei Küstenlinien vergleichen. Und es sind Forschungen betrieben worden auf dem Meeresspiegel zwischen Europa und Nordamerika, und man stellt fest, dass dieser Boden sich bewegt. Es gab ein bestimmtes Schiff, mit dem man diese Forschungen anstellte. Also, wir könnten sagen, grundsätzlich, nach der Sintflut hat Gott die Welt aufgeteilt in drei große Kontinente. Denn vor dem war hier Wasser, dort war Land. Aber es heißt, er teilte die Erde. Nun, wir haben also ein Israel, das in der Mitte gleichsam liegt. Nun hat es Gott gefallen, jemanden zu rufen in dieses Land hinein. Das war der Abraham. Ihn führte Gott in dieses Land, um dort zu einem großen Volk zu werden. Wozu? An dieser Stätte war es sehr geeignet, dass Gott sein Zeugnis hinlegen konnte. Von dort aus konnte es ohne weiteres in die verschiedenen Richtungen, Himmelsrichtungen hinausgehen. Gott erwählte Abraham und seine Nachkommen, das Volk Israel, um ein Licht in dieser Welt zu sein, sein Zeuge zu sein. In diesem Volk war dann auch die Verheißung vorhanden, dass eines Tages der Welterlöser kommen sollte. Und viele hofften auf ihn. Und die, die auf ihn hofften, die haben ihn dann angenommen, als er kam. Und diese wurden zu seinen ersten Zeugen. Jesus erwählte dann noch mehr, und die Schar seiner Zeugen vergrößerte sich. Aber zunächst waren diese in Israel. Aber dann lesen wir, von Jerusalem ging dieses Zeugnis hinaus und sollte es hinausgehen in alle Himmelsrichtungen. Es ging dann auch bald nach Afrika. Wer trug das Zeugnis nach Afrika? Das war der Kämmerer aus dem Mohrenland, ja? Er trug das Zeugnis nach Afrika. Andere trugen es weiter ins Hinterland von Asien. Und andere trugen es nach Europa. Es waren ja einige am Pfingsttage, die aus Europa in Israel waren, als der Heilige Geist kam. Und diese konnten dann sofort nach Hause gehen und das Zeugnis nach Europa tragen. Später hat Gott Paulus nach Europa geführt, als er ihn von Troas nach Philippi führte. Und so ist das Zeugnis in alle Himmelsrichtungen hinausgegangen. Israel sollte ein Zeuge sein, es versagte, aber ein Vertreter wurde zu dem Erzzeugen, und das war unser Herr Jesus Christus. Er war ein Israelit, ein Asier, und er hat das Zeugnis hinausgetragen in alle Welt, und die, die seine Anhänger sind, und dazu gehören wir. Und auch wir sollen seine Zeugen sein. Wie es heißt in der Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet meine Zeugen sein, Zeugen von mir sein. Das begann in Jerusalem und sollte bis ans Ende der Erde gehen. Wo immer man hinkommt, soll das Zeugnis hinausgetragen werden. Nun kommt es darauf an, dass Menschen diesem Zeugnis Glauben schenken. Und was gehört dazu, dass diesem Zeugnis Glauben geschenkt wird? Genügt es, dass es gesagt wird? Ich denke, manch einer von uns hat schon erlebt, wenn er Zeugnis ablegte für den Herrn Jesus, dass ihm das nicht so schnell abgenommen wurde. Manchmal wird das Zeugnis schneller abgenommen, manchmal weniger schnell. Wir lesen in der Heiligen Schrift, dass zweierlei dazu gehört, dass das Zeugnis abgenommen wird. Auch dann wird es nicht immer abgenommen. Aber zweierlei gehört schon dazu. In der Apostelgeschichte 1 lesen wir, dass Lukas schreibt an seinen Freund Theophilus, heute sagen wir Theophil, eine erste Schrift habe ich verfasst, o Theophilus. In dieser erzählte ich von dem, dass Jesus begann, was? Zu tun und zu lehren. Und jetzt wollte er Fortsetzung machen von dem, dass Jesus tat und lehrte. Und die Apostelgeschichte ist die Fortsetzung dessen, was Jesus getan hat und was Jesus gelehrt hat durch seine Boten, durch seine Zeugen. Es gehört also nicht nur dazu, dass gesprochen wird. Auch Petrus weiß von diesen zwei Notwendigkeiten. Wenn er die Begabungen bespricht, mit denen Gott uns versehen hat als seine Kinder, dann spricht er von Gaben, die zur Tat gehören, und von Gaben, die zum Mund gehören, zum Reden. Denn Gott will, dass wir nicht nur Zeugen sind mit dem Munde, das sollen wir sein, das gehört dazu. Und wenn wir glaubhaft sein wollen, dann werden wir den Mund aufzutun haben. Aber wer nur den Mund auftut und nichts sonst tut, dem wird man nicht Glauben schenken. Zudem kann man sagen, deine Taten sprechen so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Denn die Taten sprechen immer. Und wenn die nicht stimmen mit dem, was wir sagen, dann sind wir nicht glaubhafte Zeugen. Nun, vielleicht fragt der andere, ein oder andere aufmerksame Zuhörer, wir wollten ja uns mit dem zweiten Korintherbrief befassen. Was hat dieses mit diesem Brief zu tun? Wir kamen gestern Abend bis zu Kapitel 1, Vers 11. Und der nächste Vers ist Vers 12 und er setzt den Vers 11 eigentlich fort. Mit dem Vers 12 beginnt nicht ein neuer Satz, sondern da haben wir die Fortsetzung. Ich lese noch einmal Vers 11. Wobei auch ihr mit Flehen uns unterstützt, als Paulus in der Not war und Menschen für ihn gebetet hatten und Gott diese Gebete erhörte. Wobei auch ihr mit Flehen uns unterstützt, für uns wie mit uns wirkt, damit von vielen Personen ein Dank für uns ausgehe, zudem die Gnadengabe uns durch viele ermittelt Anlass werde, denn unser Rühmen ist dieses, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und Lauterkeit Gottes, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in Gottes Gnade unser Leben führten in der Welt, noch mehr aber euch gegenüber. Unser Leben führten, wandelten, handelten. Denn, so beginnt Vers 12, wir lebten in einer ganz bestimmten Weise, als wir uns in Korinth aufhielten und euch das Evangelium brachten. Wir haben nicht nur, kann Paulus sagen, gepredigt, wir haben gelebt. Unsere Predigt war übereinstimmend mit unserem Leben. Und deshalb konnte Gott eure Gebete erhören. Das ist sehr wichtig. Wir Menschen sollen glaubhaft sein. Als Kinder Gottes sollen wir glaubhafte Zeugen sein, glaubwürdig. Und dazu gehört, dass wir sprechen, sonst ist nichts da zum Glauben. Wir können wohl fromm sein, aber wenn wir nie den Mund für Jesus aufmachen, sind wir nicht glaubwürdige Zeugen. Denn man erwartet von uns, dass wir auch etwas sagen. Das heißt, eine Erklärung abgeben für das, was wir machen. Das erwartet auch der Apostel Petrus. wenn er von dem Wandel der Christen spricht, der auch unter Beschuss kommt von den umliegenden, umwohnenden Heiden, dann sagt er, seid stets bereit, den Mund aufzutun und zu erklären, warum ihr euch so benimmt, warum ihr so handelt und wandelt. Wir sollten also bereit sein, den Mund aufzutun. Der eine Christ ist mehr gerufen, den Mund aufzutun als der andere, aber jeder sollte dazu bereit sein. Es gibt solche, die sind vollzeitliche Zeugen Jesu. Solche waren die Apostel wie Paulus und Petrus und Johannes und andere. Aber dann gab es solche, die weniger oft gesprochen haben und mehr im Leben gehandelt haben. Die haben diakonische Dienste getan, auch bei der Missionsarbeit. Es waren solche, die haben die Missionare begleitet und haben eher praktische Arbeit getan. Aber das trug alles dazu bei, dass das Zeugnis Jesu in die Welt hinausgehen konnte. Also zum glaubhaften Zeugnis gehört, dass gesprochen wird und dass gehandelt wird. Gehandelt wird und gesprochen, abwechselnd zu gleicher Zeit, so wie der Herr es führt. Und Paulus kann sagen, als wir in Korinth waren, haben wir nicht nur Evangelium verkündet, wir haben gelebt. Paulus war nämlich bereit, seinen eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Das musste er nicht immer tun, aber dazu war er bereit, wenn es notwendig war. Und damit hat er gezeigt, dass er auch ganz praktisch ein Fleißiger war, deren senkrecht in diesem Leben stand. Er lebte nicht nur von den Gaben anderer. Gestern erzählte mir jemand, mit dem wir sprachen, Missionare leben ja nur von den Spenden der anderen. Nun, das meinte er nicht im spöttischen Sinne, das war für ihn eine Feststellung. Aber das stimmt nicht ganz. Viele Missionare bestreiten ihren eigenen Lebensunterhalt. Das müssen sie. Es ist niemand da, der ihnen das Nötige gibt. Unterwegs arbeiten sie, damit sie wieder weiter imstande sind, das Evangelium hinauszutragen. Das machen sehr viele Zeugen Jesu Christi auf dieser Welt. Andere wiederum, denen schenkt es der Herr, dass sie frei sind. Sie müssen nicht Zeit aufbringen, um den Broterwerb zu bestreiten. Sie sind frei, das Evangelium zu verkünden, und so haben sie mehr Zeit dafür. Das weiß auch Paulus. Er weiß um solche, die mehr Zeit haben für den Herrn, und er weiß um solche, die weniger Zeit haben für die Sache des Herrn. Aber die Gemeinde Jesu Christi ergänzt sich an diesen Stellen. Paulus hat sich bewährt als Verkündiger, aber auch als ganz praktischer Christ. Nicht nur beim Broterwerb, sondern überhaupt in der Art und Weise, wie er lebte. Er konnte sagen, wenn er vor den Juden stand in Jerusalem, ich habe ein gutes Gewissen. Das wollte man ihm nicht so gern abnehmen, aber es war die Tatsache. Er hatte ein gutes Gewissen vor Gott. Er hatte die Wahrheit verkündet, er hatte sie gesagt im Privatleben und öffentlich, er hatte sich pflichtgemäß verhalten, auch der römischen Regierung gegenüber. Er ließ sich schlagen, als man ihn schlug, aber als man ihn dann plötzlich ganz geheim ins Freie versetzen wollte, dann sagte er, nee, das ist nicht gerecht, lass die Leute nur kommen und uns ganz persönlich freisprechen. So geziemt es sich. Er sorgte auch dafür, dass Behörden sich richtig verhielten. Er konnte auch einen Felix daran erinnern, wie ein Gouverneur sich zu verhalten hat. Als er die Gelegenheit bekam, sich zu verteidigen vor Felix, dem Gouverneur von Israel, römischer Statthalter, dann sprach er, von Gerechtigkeit, von Selbstbeherrschung und vom kommenden Gericht. Er hat nicht viele Worte offenbar gebraucht über Jesus und so weiter, das war in diesem Fall noch nicht am Platz. Der Mann brauchte erst Sündenerkenntnis. Denn Jesus hatte gesagt, wenn ich den Heiligen Geist schicke, wird er nicht zuerst von der Gerechtigkeit Jesu, sondern von Sünde sprechen. Und die Jünger Jesu haben von Sünde zu sprechen, damit die Welt überführt wird von ihrer Schuld und sie weiß, weshalb wie sie einen Erlöser braucht. Nun, das hat also Paulus getan. Im Privatleben, wo immer er hinkam, war er als ein Gerechter bekannt, der auch ganz praktisch geradlinig vor Gott lebte. So wurde er glaubwürdig. Er lebte in Einfalt, das heißt nicht, dass er einfältig war im kindischen Sinne, sondern dass er ein Ziel vor Augen hatte, nicht hinterrücks war in seinen Handlungen, in seinen Vorhaben, in seinen Plänen. Es gibt ja solche, von denen man sagt, die führen etwas im Schilde, wie ein früherer Streiter ein Schild hatte und dann versteckt etwas hinter dem Schild führte. Nein, sagt Paulus, wir sind ganz offen. Wir handeln offen. Ihr dürft in unser Leben hineinschauen. Wir sind, was wir vorgeben zu sein. Könnte jeder das von uns tun? Verstecken wir etwas, das niemand sehen sollte? Oder sind wir ein offenes Blatt? Sind wir ein offenes Buch? Es geziemt sich nicht immer, dass Menschen in unser Leben hineinschauen. Aber wenn es gestattet wäre, würden wir alles an den Tag legen können? Oder haben wir gleichsam etwas im Schrank, das wir verbergen müssen? Wenn unser Gewissen rein ist vor Gott, wenn unsere Schuld beglichen ist, wenn wir vor ihm leben, dann dürfen wir uns auch vor Menschen zeigen. Dann haben wir nichts zu verbergen. Und so sagt es der Apostel Paulus. Wir lebten, meine Mitarbeiter und ich, in Lauterkeit. Lauterkeit heißt durchsichtig. Lebst du gleichsam in einem Glashaus? Nicht in dem Sinne, dass du sensibel bist, sondern in dem Sinne, dass du durchsichtig bist. Darf man in dein Leben hineinschauen? Man konnte das bei Paulus tun. Jeder durfte das tun. Er hatte nichts zu verbergen. Er lebte in Lauterkeit. Und auch wenn er gesprochen hat, das sollten Sie wissen, er hatte nicht eine besondere Formulierung gebraucht, aber etwas anderes bedeutet damit. Es gibt ja Politiker, die haben eine Kunst an dieser Stelle. Die können sprechen, aber damit ist etwas ganz anderes gemeint. Auch Theologen können das. Ich hörte von einem Theologen, der in einer Versammlung sprach, wo es auch ernste Christen gab. Und er hat so gesprochen, dass die ernsten Christen meinten, er hätte Evangelium gepredigt. Und die haben sich gefreut. Aber Kenner dieses Mannes wussten, dass er gar nicht meinte, was er da vorgeblich oder angeblich sagte. Diese Worte waren angetan, um etwas anderes auszusagen. Paulus sagt, so spreche ich nicht. Wenn ich rede, wenn ich schreibe, dürft ihr annehmen, dass die Wörter, die ich gebrauche, das bedeuten, was sie angeblich bedeuten. Ich führe eine offene Sprache. In Vers 13 sagt er, denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest oder auch erkennt. Ich las einmal von einem Franzosen. Er war wohl ein Hochstehender, auch im Militär. Und er hatte mit seiner Frau abgemacht, sollte ich einmal in Gefangenschaft kommen, dann machen wir das so, wenn ich einen Brief schreiben darf, dann wird jedes so vielte Wort, wollen wir einmal sagen, jedes fünfte Wort eine Botschaft für dich haben. Das heißt, wenn du jedes fünfte Wort zusammenstellst, dann bildet sich ein Satz damit und der teilt dir mit, wie es mir geht. Es war ein Code, also ein Kunststück. Und das geschah wohl auch. Er wurde gefangen genommen und dann hat er geschrieben. Und da hat er sehr nett geschrieben, sodass niemand, der den Brief aufmachte, von seinen Feinden, die diesen Brief dann kontrollierten, die haben dann gemeint, oh, das ist ein netter Brief, den können wir schon verschicken. Und die Frau hat ihn bekommen. Aber was man nicht wusste, war, dass mit jedem fünften Wort eine besondere Botschaft für die Frau da war. Nun, das muss einmal vielleicht unter gewissen Umständen geschehen, weil es einen Feind gibt, der es böse mit uns meint. Aber dazu war in Korinth keine Notwendigkeit. Und dazu ist in der Verkündigung des Evangeliums keine Notwendigkeit. Wir dürfen eine offene Sprache führen und wir dürfen sagen, wenn ich ein Wort gebrauche, dann darfst du dich darauf verlassen, ich meine, was ich sage. Und ich sage auch, was ich meine. Und wir sollten uns darin üben, eine richtige Sprache zu sprechen, sodass Menschen verstehen können, was gesagt wird und die Botschaft des Evangeliums klar hinausgehen darf. Dann sind wir glaubwürdige Zeugen. Wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest oder auch erkennt, aber ich hoffe, dass ihr auch bis ans Ende erkennen werdet, so wie ihr uns auch in gewissem Maße erkanntet, dass wir euer Ruhm sind, gleich wie auch ihr der unsere an dem Tage des Herrn Jesus. Wenn Menschen länger miteinander leben, dann lernen sie einander kennen und dann lernen sie auch zu erkennen, ob der andere glaubwürdig ist oder nicht. Je länger wir miteinander leben, je vertrauenswürdiger dürfen wir werden. Und dann weiß man über uns auszusagen, wenn der etwas sagt, darauf kann man sich verlassen. Oder beim anderen, bei dem musst du aufpassen. Der sagt nicht immer, was er meint. Da musst du ein bisschen vorsichtig sein und durch die Blume gucken, um zu sehen, was er meint. Paulus hatte einige Zeit in Korinth verbracht und er kann bezeugen, wenn wir vor der Welt lebten, dann waren wir offen, niemand konnte uns beschuldigen. Wir lebten als Zeugen Jesu Christi und wir haben Jesus Christus nie eine Schande gemacht. Wir haben ihm Ehre bereitet mit unserem Leben. Auch für euch, ganz besonders, weil wir mehr Zeit mit euch verbrachten, sagt er. Auch für euch waren wir glaubwürdig. Unser Leben war vertrauenswürdig. Und ihr dürftet unsere Botschaft uns abnehmen. Das taten sie auch. Es bekehrten sich viele in Korinth. Sie gewannen Vertrauen zu diesen Boten des Evangeliums. Aber seitdem war etwas aufgekommen. Andere Lehrer waren nach Korinth gekommen und hatten etwas über Paulus erzählt. Und dann wird's gefährlich, nicht wahr? Es hat glaubhafte Männer gegeben, deren Ruf erledigt wurde, weil jemand über sie gelogen hat. Und man hat ihnen geglaubt, anstatt dem Ersten. Das ist furchtbar, wenn jemand verleumdet wird. Das kann Gott eine Zeit lang zulassen. Das war ja auch bei unserem Herrn Jesus so. Als er vor Gericht kam, traten falsche Zeugen auf. Und er wurde ungerechterweise gekreuzigt. Das ganze Gerichtsverfahren war eine Tragödie von verschiedener Seite, von jüdischer Seite, von römischer Seite. Es war eine Katastrophe. Aber Gott hat das alles zugelassen. Und die Auferstehung hat Jesus Christus dann gerechtfertigt. Das heißt, gezeigt, dass er ein Gerechter war. Diesen Weg lässt Gott auch uns manchmal gehen. Er lässt es zu, dass wir manchmal verleumdet werden, dass man Übles über uns spricht. Und eine Zeit lang kann es sein, dass wir dann in Ungnaden fallen. Das ist sehr schwer zu ertragen. Denn wir sind auf Gerechtigkeit angelegt. So hat uns Gott geschaffen. Das kleinste Kind, das auf die Welt kommt, zeigt einen Gerechtigkeitssinn. Es weiß, wann es richtig und falsch behandelt wird. Und wenn es Böses getan hat und bestraft wird, dann weiß es, das war richtig so. Und wenn das geschieht, dann ist dieser Gerechtigkeitssinn bestärkt. Das gehört zum Leben, dass Sünde bestraft wird, dass Gerechtigkeit belohnt wird. Wenn die Eltern also auf beiden Seiten hin gerecht sind, sie ermutigen das Kind, wenn es gut gewesen ist, und sie bestrafen es, wenn es böse gewesen ist, beziehungsweise können auch dann Gnade erweisen, das gehört zum Leben. Also wenn das Kind im Gerechtigkeitssinn nicht schief verbogen wird, dann ist das ein Segen, dann kann das Kind ein Segen für die Gesellschaft werden. Auch Paulus wurde verleumdet. Und das war für ihn schwer. Und als Apostel Jesu Christi musste er manches einmal richtigstellen, damit die Botschaft, nicht er, aber damit die Botschaft vor den Augen von Menschen als richtig erscheine. Und so musste er manchmal gegen diese Irrlehre auftreten und sagen, so ist es nicht. Bei den Galatern zum Beispiel musste er eine sehr ernste Sprache führen. Wir können uns nicht immer verteidigen. Auch Paulus konnte das nicht immer und tat es nicht immer. Das ist alles Führung Gottes, in welchem Maße das jeweils geschieht. Aber wenn es geschieht, dass wir verleumdet werden, dann haben wir das zu ertragen. Und das musste auch Paulus. Das musste er ertragen. Aber Gott wird eines Tages alles ans Licht bringen. Paulus hofft, dass die Korinther weiter Vertrauen zu ihm gewinnen. Er weiß, dass dieses Vertrauen angeschlagen ist von etlichen in Korinth. Es scheint, als ob in Korinth drei Gruppen vorhanden oder sich entwickelt hatten. Eine Gruppe hielt noch zu Paulus und die kann er sofort ansprechen. Eine Gruppe war gegen ihn eingestellt. Wie viele das waren, wissen wir nicht. Das dürfte eine kleine Gruppe gewesen sein, nicht ohne Einfluss. Dazwischen lagen wohl solche, die nicht ganz entschieden waren. Was sollen wir nun von Paulus halten? Ist er glaubwürdig oder nicht? Angesichts dieses Gebildes in Korinth, dieser Zusammensetzung der Gemeinde, schreibt Paulus diesen Brief und spricht auch etwas über Glaubwürdigkeit und erzählt, wie es war, als er in Korinth war. Und er hofft, dass sie immer noch anerkennen werden, dass er derselbe geblieben ist. Ja, aber, hätten einige sagen können. Und jetzt lesen wir weiter, Vers 15. Und in diesem Vertrauen nahm ich mir vor, zuerst zu euch zu kommen, damit ihr eine zweite Gnade hättet und über euch nach Mazedonien zu reisen und wieder von Mazedonien zu euch zu kommen und mich von euch auf die Reise nach Judäa bringen zu lassen. Als ich mir also dieses vornahm, bediente ich mich dann nicht etwa der Leichtsinnigkeit? Denn er hat offenbar seinen Plan geändert, aus irgendeinem Grunde. Und das scheint man ihm vorzuhalten. Und jetzt fragt er, war es, weil ich leichtsinnig bin, dass ich diesen Plan geändert habe? Oder das ich mir vornehme, nehme ich mir das nach dem Fleisch vor, bin ich wankelmütig? Nehme ich mir das nach dem Fleisch vor, damit bei mir das Ja, Ja und zugleich das Nein, Nein wäre. Heute würde man sagen, Jein, Jein. Aber Gott ist treu, sodass unser Wort an euch nicht Ja und Nein wurde. Und so weiter. Und dann Vers 23. Ich rufe aber Gott zum Zeugen an auf meine Seele, dass ich, um euer zu schonen, noch nicht nach Korinth kam. Was war der Plan? Der Plan war dieser, dass er auf dem Hinweg über Korinth fahre und auf dem Rückweg wieder nach Korinth fahre und dann von ihnen vielleicht nach Israel gebracht zu werden, damit sie helfen könnten, dass er die Reise fortsetzen konnte. Aber diesen Plan hat er geändert. Er hatte diesen Plan gemacht, weil er die Korinther liebte und er wollte Zeit mit ihnen verbringen. Er spricht von einer zweiten Gnade. Gnade ist nicht nur das, worum wir beten, wenn wir eine Aufgabe haben oder wenn wir gesündigt haben, dann beten wir um Gnade. Nicht nur das. Gnade ist, das bedeutet das griechische Wort, dass das angenehm ist und froh macht. Und Paulus wollte den Korinthern eine Freude machen. Er wollte ihnen zu Diensten stehen. Er wusste, er verkündete das Wort Gottes und das Wort Gottes war es, was die Korinther brauchten. Und er hoffte, dass er eine zweite Gelegenheit haben könnte, um ihnen da behilflich zu sein im Glaubensleben. Aber es hatten sich gewisse Dinge in Korinth entwickelt, die ungut waren. Und Paulus wusste, wie auch Eltern wissen, wenn Kinder sich zu Schulden gemacht haben. Paulus wusste, seine Kinder in Korinth haben sich nicht benommen. Und er wird sie rügen müssen, wenn er hinkommt. Wenn ich diesen Plan beibehalte, dann werde ich mich streng verhalten müssen. Und er ist ein Vater, der seine Kinder liebt. Und er würde lieber nicht gleich rügen. Jetzt gibt er ihnen eine Zeit, Buße zu tun. Sie wissen, was sie zu tun haben. Und er gibt ihnen Zeit, ihren Sinn zu ändern. Aber die Korinther sind etwas frech. Und die sagen, jetzt hast du dein Wort nicht gehalten. Du wolltest uns besuchen und jetzt besuchst du uns nicht. Also, das ist doch ein Beweis dafür, dass du etwas oberflächlich bist, hätten sie sagen können. Paulus schreibt jetzt diesen Brief und fragt, ist das wirklich die Tatsache? Ist das wirklich der Fall? Bin ich, Paulus, in der Welt unter den Gemeinden überhaupt bekannt dafür, dass ich leichtsinnig bin? Habt ihr sonst gehört, dass dieses mein Ruf war? Oder ist das nur jetzt in diesem Fall? Und in welcher Verfassung wart ihr, hätte er fragen können, als dieser Gedanke bei euch aufkam? Welche Einstellung hattet ihr zu mir? Und sie müssen zugeben, wenn sie ehrlich sind, dass sie keinen Grund hatten, Paulus Vorwürfe zu machen. Gleich im ersten Kapitel, wie ich eben gelesen habe, erklärt er, der Grund, weshalb ich noch nicht gekommen bin, ist der, ich wollte euch schonen. Ich liebe euch. Ihr wusstet, was ihr zu tun hattet. Er hatte Titus geschickt, er hatte Timotheus wohl geschickt. Die hatten dort gedient und sie hatten reichlich Gelegenheit bekommen, Buße zu tun. Offenbar hatten auch einige Buße getan. Es war nicht unbelohnt gewesen. Also, wenn wir glaubwürdige Zeugen sein wollen, dann kann es auch mal so weit kommen, dass wir unsere Meinung ändern, dass wir unsere Pläne ändern. Aber wenn das der Fall ist, dann muss es gute Gründe dafür geben. Gründe, die dann wiederum glaubhafte Gründe sind. Denn wenn Paulus sagt, ich kam nicht, ich habe meinen Plan geändert, weil ich euch schonen wollte, das können die Korinther glauben. Das ist etwas Gutes. Das können sie annehmen. Wenn jemand das aus dem Grunde tut, dann bleibt er glaubwürdig. Paulus hat nicht sein Wort gebrochen im eigentlichen Sinne. Auch Gott bricht nicht sein Wort, wenn er einmal seinen Plan ändert. Das kann er. Wenn Ninive Buße tut auf die Verkündigung von Jona hin, dann braucht Gott nicht zu strafen. Dann ändert er seinen Plan. Und das hält Jona Gott vor. Und Gott fragt Jona, hast du ein Recht dazu? Er zeigt ihm das mit einem Bild. Und Paulus und Jona versteht, er hat keinen Grund, Gott Vorwürfe zu machen, dass er seinen Plan änderte. Wenn Gottes Güte es verlangt und unsere Buße es würdig macht, dann kann Gott seine Meinung oder seinen Plan, besser gesagt, ändern. Aber das sind dann wiederum gute Gründe. Wir alle sollten ja in die Hölle gehen. Aber Gott hat seinen Plan geändert gleichsam. Er hat seinen Sohn geschickt. Er hat dafür gesorgt, dass wir nicht in die Hölle gehen mussten. Und jetzt sagt er, wenn du zu Jesus kommst, brauchst du nicht in die Hölle zu gehen. Wir sind doch dankbar dafür und wir machen Gott doch nicht Vorwürfe. Diese Dinge gehören in eine Welt, in der es nicht nur einen gerechten Gott gibt, einen gütigen Gott, sondern in der es auch Sünde und Satan gibt. Da liegt eine Spannung zwischen Licht und Finsternis. Und vieles ist unerklärlich, wenn wir nicht beides berücksichtigen. Das spielt hier mit in diesem Text. Also Paulus hat seinen Plan geändert, blieb aber glaubwürdig, weil er ihn aus guten Gründen änderte, weil er die Korinther liebte. Dabei hat er immer ein Ziel im Auge gehabt. Und er sagt in Vers 13, oder es ist am 14, am Ende, gleich wie auch ihr, der unsere seid, das heißt unser Ruhm seid, an dem Tage des Herrn Jesus. An dem Tage des Herrn Jesus. Dieses ist der Weitblick. Im Lichte jenes Tages lebt Paulus. Und wenn wir als Eltern oder als Verantwortliche in der Gemeinde oder als Verkündiger des Wortes Gottes, wenn wir im Lichte jenes Tages leben und immer wieder bedenken, eines Tages stehe ich vor dem Herrn Jesus, eines Tages stehe ich vor Gott, wenn wir alles jeden Tag vom Aufstehen an im Lichte jenes Tages tun und sagen, dann werden wir glaubwürdig werden und sein. Das ist der Tag im Lichte, welches Paulus und seine Mitarbeiter leben. Seine Mitarbeiter haben das bei Paulus gesehen, haben sich das abgeguckt und haben sich daran gewöhnt, im Lichte jenes Tages zu leben. Und das will er auch von den Korinthern, dass sie lernen, im Lichte jenes Tages zu leben. Das schenke der Herr auch uns, dass wir im Lichte jenes Tages leben und einmal alle dort stehen können durch die Gnade Jesu Christi, als Sünder, denen vergeben wurde, als Zeugen, die treu gewesen waren. Jetzt wollen wir zum Schluss wieder eine Gebetsgemeinschaft einlegen und jeder darf frei sein. Seien wir mutig und äußern wir unseren Lob, aber auch unsere Bitten vor dem Herrn. Wir stehen dazu auf.